So, wir kommen jetzt zum letzten Teil und wir haben ja die Gemeinde Philadelphia schon kurz erwähnt und trotzdem möchte ich es nochmal lesen. Philadelphia, genauso gleich wie Smyrna, ist auch eine dieser Gemeinden, wo eigentlich von Gott nicht getadelt wird und somit eine vorbildliche Gemeinde war. Da lesen wir, und der Engel der Gemeinde Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand schließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Sieh, ich gebe das Volk aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Sieh, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die der Erde, auf der Erde wohnen. Sehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, der neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und ihm und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hatte, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Auch da diese Gemeinde Philadelphia, es schließt ja mit dieser wunderbaren Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Einmal ein Teil dieser wunderbaren himmlischen Stadt Jerusalem zu sein. Diese himmlische Stadt wird ja in Offenbarung nochmal beschrieben. Sie ist auch ein Bild für die Gemeinde. Und ich verstehe es so, dass wir alle ein Teil, also die, die überwinden, die bis zum Schluss festhalten, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, einmal ewig bei ihm sein zu dürfen. Und deshalb sagt der Herr, halte an dem fest. Philadelphia heißt auch, es ist interessant, es heißt ja Bruderliebe. Und genau dies war wahrscheinlich ihre Stärke. Wir werden morgen noch kurz über Bruderliebe reden und wie wichtig diese Tugend der Liebe in der Gemeinde ist. Liebe spielt eine extreme wichtige Rolle im Gemeindeleben. Ein Christ, der nicht liebt. Oh, oh, was kommt jetzt? Die Frage, ist er wirklich ein Christ? Und Geschwister, Liebe ist dies, was oft fällt unter uns Christen. Und in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten, wo die Welt, wo ein ganzes System gegen einen geht, was ist das Wichtigste da? Dass wir zueinander halten. Dass die Liebe die ist, die über uns herrscht. Welche Liebe? Die Liebe Christi. Die Liebe Christi ist die Agape-Liebe, die aufopfernde Liebe. Es ist nicht die Liebe, die das eigene sucht, sondern die Liebe, die für den anderen da ist, die einander liebt, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Dies ist dies, was wir sehen in der Abschlussrede Jesus in Johannes Kapitel 13, Johannes Kapitel 15. Ab Johannes 13, wo sind wir da im Wort Gottes? Im letzten Abendmahl. Es beginnt mit diesem wunderbaren Beispiel Jesu, mit dem Fußwaschen. Er demütigte sich. Er nahm Knechtgestalt an. Nicht nur, dass er Mensch wurde, sondern als Mensch war er ihnen ein Vorbild, was es heißt.
Laut Wikipedia, der Mensch ist nach der
Berufung. Also, jetzt habt ihr einen Beweis, dass Google alles hört. Ja? Okay. Ja, das war. Irgendjemand will unsere Botschaft weitergeben. Okay, zurück zum Wort Gottes. Wir lassen Wikipedia auf Seite. Weil Wikipedia kann ja jeder was hineinbringen. Ja. Aber wo war ich eigentlich? Ja, der Mensch, das weiß ich, aber was? Ah, genau. Jesus zurück. Jesus selbst erniedrigte sich. Er nahm Knechtgestalt an und er gab ihnen ein Beispiel, was es heißt, Knecht zu sein, ein Diener zu sein. Und er sagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll sein wie die Kinder. Der soll ein Diener werden. Und genau dies ist auch unsere Berufung. Die Liebe zeigt sich in dem, dass man bereit ist, einander zu dienen, füreinander da zu sein. Und Philadelphia, sie gingen durch eine Zeit der Bedrängnis. Wir lesen, wie es da steht, dass, nochmal Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Nochmal, ich glaube, auch wenn wir es historisch, chronologisch auslegen können, ist es ein Ereignis, der damals schon stattfand. Was war diese Art Versuchung, Kriege? Über das Römische Reich kamen damals wirklich etliche Kriege, etliche Nöte. In das ganze Römische Reich kamen immer wieder große Unruhe. Da kamen auch Hungersnot und so weiter. Aber der Herr sagt dieser Gemeinde, weil du, was sagt er da? Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt. Das ist was für eine Lehre, was für ein Verständnis. Der Herr kommt, wir wollen auf ihm harren. Wir haben diese Hoffnung, er wird kommen, um uns zu sich zu holen. Und das heute und jetzt wollen wir in jeder, egal was auf uns zukommt, zur Ehre Gottes leben, ganz bewusst. Und dies war ein Teil ihrer Lehre. Und Geschwister, ich glaube, wir sollten mehr darüber reden. Persönlich glaube ich, dass es nicht mehr so bleibt, wie es ist, wie es war. Auch wenn Europa 70 Jahre von Ruhe erlebte, also mindestens Westeuropa, wo man unser Glauben in aller Friede leben konnte, wo man machen und tun konnte in Bezug auf unser Glauben, wie wir wollen, wie wir wollten. Es wird sich, glaube ich, ändern. Und da tun wir gut daran, unsere Gemeinde festzumachen, unsere Geschwister zu befestigen im Wort, in der Hoffnung und so weiter. Und ich glaube, wir reden zu wenig darüber. Und ein Mitschuld daran ist eine richtige Verständnis der Endzeit, der falsch angewendet wird. Was meine ich damit? Das habe ich schon mal erwähnt. Wenn wir glauben, die Entrückung kommt vor der Trübsalzeit, damit oft die Menschen diese Gefühl gegeben, alles kommt gut, das stimmt, alles kommt gut. Aber das Gefühl, wir gehen nie mehr durch Bedrängnisse. Und dies ist unbiblisch. Der Christ ist berufen zu was?
Bereitschaft,
aber der ist berufen. Zu Ende sagt Jesus ganz klar, werden wir morgen noch sehen. Weil ihr mich liebt, werdet sie euch hassen, verfolgen. Nein, hassen. Sie werden uns hassen. Und es kommt irgendwann so weit. Und diese Gemeinde in Philadelphia, sie waren bereit. Sie lebten nicht in Illusion, es kommt alles gut. Sie wussten ja, es kommt alles gut, wenn der Herr wiederkommt. Aber der Herr sagt, weil ihr bereit war, werde ich euch auch hindurchtragen. Und somit liegt es auch an uns, Geschwister, bereit zu sein in Christus, egal was kommt. Ich glaube, wir dürfen beten für Zeiten von Frieden, von Ruhe. Das ist doch unser Gebet, dass wir unser Glaube in aller Ruhe weiterleben können. Darum hat Gott die Regierungen eingesetzt. Aber diese Garantie haben wir nicht. Und Philadelphia war bereit. Und ich glaube, ein Tugend, was sie hatten, war diese Liebe zueinander. In Zeiten, wo Not hineinkommt, wem vertrauen wir dann? Es sollen die Geschwister sein. Wenn Nöte da sind, sollten wir wissen, mein Bruder und meine Schwester im Glauben, sie sind für mich da. Die Gemeinde ging durch schwere Bedingungen und trotzdem standen sie fest. Ich möchte ein gutes Zeugnis lesen von einem bekannten Schweizer Reformator. Das war der Farel. Farel war einer der, ich sage jetzt mal so, eine aggressive Reformator. Er war immer auf Konfrontation aus. In dieser Zeit war es vielleicht auch richtig.
Wie hieß der?
Farel, eine französische Schweizer. Ja, okay. Der war in der gleichen Zeit wie eine Zwingli, wie eine Calvin. In dieser Reformationszeit kam dieser Farel. Hat eine extreme Wirkung in diese ganze französische Schweiz gehabt, parallel zu Calvin in Genf. Aber er war so ein, versteht mich bitte richtig, ein Hitzkopf. Ja. Er war bereit, am Sonntag in der Kirche zu gehen, und während der Gottesdienst ist er aufgestanden und hat das wahre Evangelium gepredigt. Ja. Heute würde ich sagen, das macht das nicht so, es gibt auch andere Wege, aber damals war es, glaube ich mal, richtig. Ja. Er wurde zusammengeschlagen, man dachte, er ist im Tod. Nächsten Sonntag war er wieder in der Kirche. Ja, so war er. Aber er sagt Folgendes, da sieht man sein tiefes Vertrauen. Folgendes, im 16. Jahrhundert: Gnade, Friede und Barmherzigkeit von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren einzigen Erlöser und Erretter, der für uns gestorben ist, nun aber in Herrlichkeit regiert. Er allein ist unser wahrer himmlischer Schatz. Dieser Schatz kann uns nicht weggenommen noch geraubt werden, obschon alles gegen ihn ist. Täglich machen wir darin Erfahrung, in dem Maße, als es Gott gefällt, und die Türen zu öffnen, um seinen Sohn zu verkünden. Wenn Gott uns mehr Mut geben würde, könnten wir noch größere Dinge sehen. Aber wir haben so viele widerspenstige Pferde, die eher rückwärts statt vorwärts schreiten möchten. Doch trotz Kreuz und Leiden wird Gott sein Werk nie unvollendet lassen, um die Bösen offenbaren. Die Feinde hören nicht auf, neue Fabeln und Lügen zu erfinden. Doch Gott lässt sie zu ihrer Beschämung zurückkehren, zu ihrem Ausgang. Denn die Lüge kann die Wahrheit nicht besiegen. Jesus Christus ist der Stein des Anstoßes, gegen die Welt so sehr gekämpft hat und es bis zum Ende tun wird. Aber dies wird vergebens sein. Denn weder Ratschläge, noch Vorsicht, noch Klugheit können vor Gott bestehen. Und wenn die Ungerechten ihre Hörner erheben, werden sie zerbrochen werden. Was den Gerechten auch zustoßen mag, sie dürfen den Mut nicht verlieren, sondern voll Glauben und Zuversicht müssen sie mit dem Propheten sprechen. Der Herr ist meine Hilfe, ich fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Oh, wie glücklich ist der zu nennen, dem Gott diese Gnade schenkt. Alles geht herrlich, wenn irdischen gesprochen alles verloren ist. Dann erfahren wir die Kraft Gottes, der den Seinen mächtig hilft, wenn sie sich allein auf ihn verlassen. Und genau so lebte er auch. Er hat sich allein an Christus verlassen und eine große Frucht ins Reich Gottes hineingebracht. Wisst du, Christen, auf wen verlassen wir uns? Es gab eine andere Gemeinde, wo es ganz anders aussah. Das war die Gemeinde Laodicea. Diese Gemeinde war eine hochmütige Gemeinde. Eine Gemeinde, wo nur sie selbst vertraut hat. Eine Gemeinde, die tatsächlich dachte, ohne uns geht es gar nicht. Sie dachten, da kam dieses Wohlstandsevangelium sehr stark hinein. Wir sind so reich, deshalb sind wir gesegnet. Wir sind menschlich so reich, deshalb hat Gott uns gesegnet. Und diese Gemeinde in Laodicea, die Verse 14 bis 22, diese Gemeinde ist in einer Stadt entstanden, die sehr reich war. In der Geschichte wurde diese Stadt komplett zerstört durch ein Erdbeben. Aber die Laodiceer waren so reich, dass sie die Hilfe Rom nicht brauchte. Und durch eigene Mittel wurde diese Stadt komplett wieder aufgebaut. In gewisser Hinsicht war diese Stadt Wall Street der Antike. Sie waren bekannt für ihre Bankwesen, also Goldwesen. Sie waren bekannt für ihre Industrie. Das war damals Textil. Und sie waren bekannt für ihre Medizin. Ja. Also in jeder Hinsicht waren sie eine Stadt, wo man beneiden konnte. Man sagte, dass wenn jemand, die Laodicea konnte Gold nur anschauen, und sie wussten schon, wie rein diese Gold war.
Was? Ja.
wie rein Gold war. Gold. Rein. Ja. Weil Gold ist immer nicht immer gleich rein. Ja. Es gibt 14 Karat, 16 Karat und so weiter. Und so mehr Karat es hat, so weicher es wird. Ja. Okay? Aber die in Laodicea, sie verstanden, was das hieß, reines Gold. Sie waren sehr stolz über ihre Industrie. Sie waren so, ihre Industrie war so bekannt, ihre Textilindustrie, dass die Kleopatra, die Herrscherin in Ägypten, sie hat ihre Schiffe mit Stoff aus Laodicea, schwarzer Stoff aus Laodicea genommen. Ja. Warum erzähle ich all dies? Weil ich werde es gerade vorlesen und werde erkennen. Ja. Jetzt ist klar, warum der Herr so redet, wie er zu ihnen redet. Weil diese Stadt und ihr Lebensstil prägte auch den Gedankengut, ja auch der geistliche Gedankengut der Gemeinde in der damaligen Zeit. Wir dürfen nie unterschätzen, Geschwister, unsere Gesellschaft prägt uns. Wenn sie uns positiv prägt, seid gesegnet. Wenn sie aber uns negativ prägt, wehe uns. Und diese Gemeinde, ich glaube, dass viele von uns, wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir gewünscht, in Laodicea zu sein. Weil es war so bequem. Es war so einfach. Es war ein regelrechtes Wohlstandsevangelium. Du glaubst, du bist gesegnet, du bist reich. Du bist nicht reich, stell dir diese Frage, warum Gott dich nicht segnet. So haben sie gelebt. Ja, und dieses Evangelium gibt es heute sehr oft in der Gemeinde. Ich habe doch einzelne Namen gehört, ich sage jetzt nichts. Aber ja, es gibt tatsächlich, wenn ein Pastor Multimillionär wird, dann müsst ihr euch Fragen stellen. Okay? Ja, es kann sein, ich kenne einen, der hat tatsächlich ein Buch geschrieben und der ist x-millionenfach verkauft worden. Und so, ohne dass er wollte, ist er Millionär geworden. Ja. Aber wisst ihr, er hat nicht so gelebt. Aber wenn ich meine Gemeinde sage, und das ist ein Pastor, der hat es gesagt, Gemeinde, Gott hat mir gezeigt, ich muss einen Jet kaufen, der 45 Millionen kostet. Ja, ich kann euch das im YouTube zeigen. Und ihr, wehe euch, wenn ihr dagegen geht, weil Gott hat es mir gezeigt. Und siehe da, er kaufte sich ein Jet für 45 Millionen. Und sein Grund war unter anderem, in meinem Jet bin ich weg von der dämonischen Welt und kann besser beten. Es gibt aber auch einen, du kannst auch einen Cessna kaufen für 45.000. Ja. Nein, nein, nicht er. Nein. Aber er ist auch einer, der Wohlstandsevangelium. Aber ich möchte ganz kurz Benny hin. Warum müssen wir über ihn reden? Er hat einen Enkelsohn, der Kosti hin, einen wunderbaren Bruder im Herrn. Der ging gegen seinen eigenen Großvater. Ja, und der ist ein wahrer Diener Gottes geworden. Ja. Also, zwischendurch gibt es ja auch noch Lichtstrahlen. Ja. Aber ich möchte jetzt keinen Namen erwähnen, das ist nicht immer unser Ziel jetzt, sondern ganz bewusst zu zeigen, wie gefährlich es ist, wenn man dem Maßstab nicht mehr göttlich ist. Und diese Gemeinde wird Folgendes gesagt, lass uns den Ganzen lesen. Und der Engel der Gemeinde von Laodicea schreibt, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke. Dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspähen aus meinem Munde und du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du reich bekleidet und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand an meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und jetzt kommen die Schlussverse. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf meinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben diesen Zustand, diese Stadt gesehen. Nochmal, eine sehr reiche Stadt. Ich vergleiche diese Stadt gern mit dem Land, in dem ich lebe, die Schweiz. Ja. Tatsächlich die Schweiz, ein sehr reiches Land, sehr stolz über ihre Errungenschaften, über ihre Bankwesen. Langsam ist nicht mehr viel übrig. Ja. Der CS ist kurz vor dem Konkurs. Sie sind sehr stolz über ihre wissenschaftliche Errungenschaften. Ja. Wir haben die besten Unis, in Österreich geht es ungefähr gleich. Wir haben die beste Medizin weltweit. Aber es prägt uns sehr stark, hochmütig, Selbstsicherheit. Das prägt auch uns Christen sehr stark. Es hat mir eine Schwester aus Korea Folgendes gesagt, das hat mich sehr schockiert. Die Schwester aus Südkorea, nicht Nordkorea, Südkorea hat mir gesagt, weißt du, bei uns in Korea gilt es ein Spruch. Wenn du willst, dass dein christliches Kind seinen Glaube verliert, schick ihm in die Schweiz. Ein bisschen hart, nicht? Die arme Schweizer, ja. Aber Geschwister, sie hat nicht Unrecht. Sie hat nicht Unrecht. Wohlstand verblendet. Das hat mir ein Bruder gesagt, der damals aus der Sowjetunion zurückkam. Er sagt, weißt du, manchmal weiß ich nicht, was besser war. Ein bisschen Widerstand und Armut oder Freiheit und Reichtum. Logisch, das Zweite ist doch besser. Aber gesagt, im Glauben sind wir auch viel schwächer geworden. Wir haben nicht mehr gelernt, Gott zu vertrauen. Ein junger Mann kommt zum Pastor und sagt, Pastor, ich möchte gerne im Glauben wachsen. Der Pastor sagt ihm, meinst du es ernst? Und der junge Mann sagt, ja, das meine ich ernst. Der Pastor, lass uns auf die Knie gehen und beten. Der Pastor beginnt zu beten und sagt, Herr, du siehst diesen jungen Mann, bring Bedrängnis über ihn. Bring schwere Zeiten über diesen jungen Mann. Der junge Mann, nein, nein, Pastor, so habe ich es nicht gemeint. Dann willst du wachsen und reif werden. Diese Zeiten werden dich stark machen. Logisch wünschen wir es uns nicht. Aber fragt euch ganz persönlich mal, wann war die Zeit, wo ihr am nächsten beim Herrn waren? Wo wart ihr am meisten abhängig von Gott? Wo habt ihr am meisten gebetet? Wahrscheinlich da, wo Krankheiten kamen. Wo schwere, vielleicht finanzielle Nöte kamen. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, das war dann, wo unsere Tochter starb, kurz nach der Geburt. Ich muss sagen, das war eine kurze Zeit in meinem Leben, wo ich dem Herrn sehr, sehr, sehr nahe war. Wo ich wirklich in dieser, ich sage jetzt mal, größere Abhängigkeit von Gott gelebt habe. Ich wünsche mich nicht das Ganze nicht nochmal, aber etwas wünsche ich mir schon. Diese Abhängigkeit von Christus. Und die Gemeinde dort, abhängig von Christus? Für was? Ich glaube nicht, dass sie es so gesagt haben. Weil ich glaube, dass sie lebte in dieser Illusion, wir sind die Beste schlechthin. Ja. Also wenn jemand gute Gläubige sehen will, der soll zu uns nach Laodicea kommen. Dann schaut mal, wie wir gesegnet sind. Schaut mal unsere Häuser und so weiter und so fort. Und der Herr sagt ganz krass, ihr seid was? Ja, das sagt da vieles. Ich lese Vers 17. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Du erkennst gar nicht deinen geistlichen Zustand, in dem du dich befindest. Geschwister, das ist ein ernstes Wort. Weil was sagt der Herr vorher? Du bist weder warm noch kalt. Und auch da spricht er nicht, dass wir warm oder kalt sein müssen, sondern er spricht etwas, was ihnen bekannt war. Laodicea, trotz ihrer ganzen Reichtum, haben sie etwas nicht gehabt?
Menschen.
Das stimmt auch. Aber jetzt einfach ganz praktisch, gar nicht geistlich. Sie haben Wasser haben sie gehabt, aber weder kaltes noch warmes.
Demut.
Ja. Somit kommt der Demut. Aber lass mich kurz das kalte und warme Wasser erklären. Diese Stadt Laodicea befand sich in einer Ort, wo sie keine eigene Quelle hatte. Also untypisch eigentlich, um eine Stadt aufzubauen. Wahrscheinlich war die Aussicht sehr schön, ich weiß es nicht. Ja. Heute können wir Pumpen aufbauen, tak, die Sache ist erledigt. Ja. Aber damals musste man das Wasser in die Stadt hineinbringen. Was hat man gemacht? Kanäle gebaut, Aquädukte gebaut. Über x Kilometer lang, zum Beispiel in Israel, hat es damals ein Aquädukt gehabt von Hebron nach Jerusalem. 40 Kilometer lang. Geschwister, das ist ein Meisterwerk. 40 Kilometer lang. In einer ständigen, langsamen Senkung. Von 0,1%. Ständig musste das Wasser fließen. Es durfte nicht zu schnell fließen und nicht zu langsam fließen. Er musste aber fließen. 40 Kilometer lang. Heute haben wir Technologie. Ja, wir haben das ganze Messgeräte und so weiter. Aber die Römer haben es auch so fertig gebracht. Und so auch in dieser Stadt wurde das Wasser mit Kanälen geführt. Nun, wenn ich jetzt, das habt ihr in Österreich auch, wenn ihr euer Wasserhahn anstellt, was kommt raus? Wasser. Und wenn ihr ein bisschen kaltes Wasser wollt, dann stellt ihr es einfach ein bisschen länger an und dann wird es immer kälter. Ja? So richtig so erfrischend. In Israel gibt es das nicht. Du kannst Wasser... Hahn anstellen, kann ich noch lang warten. Das Wasser blieb einfach lauwarm. Es passt zu Laodicea. Und so war es aber auch dort. Diese kalte, frische Wasser aus einer wunderbaren Quelle wurde zum Stadt geführt und nach 10 Kilometern, wo es durch zu der Stadt geführt war es nur noch lauwarm. Man konnte es wohl trinken, aber ja, Wasser aus dem Kühlschrank ist doch so viel besser. Ja. So erfrischend. Es war nicht erfrischend. Die Römer liebten was noch? Bäder, Sauna und so weiter. Das ist ein römischer Erfindung. Das war in Israel, egal wo ihr hingeht, die Ausgrabung, Beit Shan, Caesarea, sogar auf dem Messar da oben, haben sie ihre Saunas gehabt, sage ich mal so. Ja. Na, wenn man denkt, wir sind die noch normal, aber das war ja ein Teil ihrer Hygiene auch. Ja. Das war ein Teil der Kultur. Im Mittelalter ist diese Hygiene total verloren gegangen. Die Menschen waren richtig. Ja, die Schwester hat so ein Gesicht gemacht, so war es auch. Ja. Sie haben richtig gestunken. Ja. Ja, es ist unglaublich, wie das ganze Wissen verloren gegangen ist. Okay? Aber die in Laodicea, nochmal, Warmwasser brauchten sie auch für ihre Bäder. Aber auch da keinen Thermalbäder. Also was macht man? Einen Kanal. Das Wasser nach 10 Kilometern. Wieder lauwarm. Und sie wussten ganz genau, was Jesus da anspricht. Ihr seid genau wie eure Wasser. Es ist nicht genug, es ist nicht gut für den Bäder, es ist aber auch nicht erfrischend zum Trinken. Ihr seid einfach lauwarm, unbrauchbar. Ihr meint, ihr seid die Beste. Ihr seid aber gar nichts. Denkt über eure Wasser. So seid ihr. Das war eine harte Kost für diese Gemeinde. Und er sagt ihnen, kauft von mir, Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Wie bitte? Von Gott Gold zu kaufen? Ja, wir sind die Experten, kommt dann die da sagen, nicht? Aber nein, sie waren es nicht. Er von mir kauft reines Gold. Es ist dieses, nochmal, Symbol der Reinheit. Es ist dieser Punkt, anders zu sein, das im Feuer geläutet wurde, ganz rein gemacht wurde, wo keine, nichts da drin ist, gar nichts. Die Geschwister, von ihm Gold zu kaufen, dies wahrzunehmen, was er uns gibt. Himmlische Schätze. Dies, was ewige Wert hat. Legen wir unsere Prioritäten auch genau in diese Punkte? Wie oft investieren wir so viel Zeit in unsere Karriere? Darf ein Christ Karriere machen? Ja, sehr wohl. Mach es. Aber mach es zur Ehre Gottes. Aber so viel Zeit investieren wir oft in unsere Karriere, in unseren Sport. Vielleicht bin ich ein Fan einer Mannschaft. Oft sind Christen mehr Fan einer Mannschaft als Fan von Christus. Sie können über Was der Herz voll ist, das geht der Mund über. Und ziemlich schnell merken wir, wo ihr Herz ist. Sind wir solche, die ihr ganzes Leben in den Dienst Jesus stellen? Man kann nicht Gott und den Mammon dienen. Du kannst nicht dem Gold dienen, das was vergänglich ist, und auch Gott dienen. Freundschaft mit der Welt bedeutet was? Feindschaft mit Gott. Und Jesus rät diese Gemeinde, weiße Kleider zu kaufen. Nochmal weiß, ganz anders als die Stoff, welche sie produziert haben, welche schwarz war. Die Gemeinde, Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9, als Bräutigam, in weiße Kleider geschmückt. Wisst ihr, diese Tradition, dass eine Frau als Bräutigam in weiß gekleidet sind, haben wir vom Wort Gottes. Und dieses Symbol hat, ist eine Botschaft dahinter. Es ist ein Symbol von was? Von Reinheit. Die ganze Welt feiert ihre Hochzeit in Weiß und sie zertreten diese Botschaft mit Füßen. Das zeigt uns nur, wir haben keine Werte mehr. Wir wollen etwas haben, wir wollen es aber nicht leben. Diese weiß gekleidet heißt rein und rein sind wir nur durch Christus. Jesaja 61, Vers 10, da lesen wir über Kleider des Heils, Mantel der Gerechtigkeit. Wir sollten geistlich bekleidet werden, himmlische Bekleidung, ein neuer Mensch zu werden, Christus ähnlich zu werden, Jesus anzuziehen. Das ist genau dies, was er ihnen rät. Äußerlich waren sie wahrscheinlich extrem attraktiv. Die schönste Kleider schlechthin. Wir sehen damals in der Antike, haben die Menschen, dort hatte Jesus in Israel vielleicht ein Kleid gehabt. Und er wurde, wie lange haben sie es angehabt? Wie lange haben wir durchschnittlich einen Hemd an? Ein Tag. Okay, bei mir geht es meistens 2 Tage. Und wenn es noch nicht stinkt, dann 3. Tag. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, ich war mal in Ivo eingeladen und ich habe da ein T-Shirt gehabt. Letzten Tag habe ich die T-Shirt nochmal angezogen und da kam meine Schwester mir: Du, aber gestern warst du auch mit diesem T-Shirt schon unterwegs. Ich sage, so what? Ist das schlimm? Und ja, so leben wir. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ständig uns mit den schönsten, neuesten Kleider anziehen können. Wenn wir unsere Kleiderschränke mal verkaufen würden. Puh! Ja, was würden wir da alles? Bin ich auch bei uns überrascht. Ich habe auch 2 Töchter, bin verheiratet, logischerweise dann. Ja. Und bin immer fasziniert, dass egal, wenn meine Frauen raus ausgehen, sie können immer mit Kleider zurückkommen. Echt, es ist einfach faszinierend. Ja. Immer einen Sack und sagen, ja, was ist da drin? Ich weiß schon, was da drin ist. Ja. Und die sind ja so clever, dass sie es von mir verstecken. Ja. Weil sie wissen, wie der Papa reagiert. Aber Geschwister, ich will jetzt nicht dagegen gehen, aber wir müssen auch da erkennen, wo sind da die Grenzen? Wo wird es zur Eitelkeit? Oh, so waren die auch in der Gemeinde dort. Sie konnten sich alles leisten. Alles leisten. Es war eine Wohlstand. Und der Herr sagt, aber dies, was innerlich ist, hat sich dies geändert in eurem Leben? Nein, hat es sich nicht. Und so rät er ihnen, die Gemeinde in Laodicea Augensalbe von ihm zu kaufen. Wir müssen sehen, diese Augensalbe war in dem ganzen römischen Reich bekannt. Sie waren so stolz auf ihren Ärzte, dass anstatt der Kaiser auf ihre Münze zu gravieren, waren es die Ärzte auf den Münzen. So stolz waren sie. Und der Herr sagt, ich rate euch von mir Augensalbe, weil ihr seid blind. Ihr seid blind für das Unsichtbare. Das Unsichtbare zu sehen. Das Wort Gottes. Ihr seid orientierungslos. Er ist eigentlich, ich würde sagen, von aller 7 Gemeinden, ist diese Gemeinde, ist es der tragische Zustand überhaupt. Und ich glaube, wir alle hätten von unserer Fleisch nach, würden wir am liebsten wo sein. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen provokant, aber ich glaube, vom Fleisch nach hätten wir am besten in Laodicea leben wollen. Einen Leben in Wohlstand, in Reichtum. Und Geschwister, lass uns keine Illusion machen. Reichtum, Wohlstand kann auch ein Teil Gottes Segen sein. Aber als Gläubige haben wir nie diese Garantie, auf Erde reich zu werden. Ja, durch Fleiß kann man vieles erreichen, sind auch christliche Tugenden. Aber nochmal, was vertraue ich? Was vertraue ich? In dieser ganzen Corona-Zeit und diese Nach-Corona-Zeit, dann gab es unter Christen eine regelrechte Panik. Jetzt kommt der Energiemangel, jetzt kommt große Bedrängnis und der eine, der hat sich ja Holz gesammelt in sein Haus, das war nicht mehr normal. Ja. Seine ganze Garten war nur noch Holz. Und dabei darf er ja gar kein Holz verbrennen in der Schweiz. Ja, und so. Okay, das ist ein anderes Thema. Seine ganze Keller war voll mit Nahrungsmitteln. Aber wir wissen es auch alle, wir wissen, wo wir hingehen müssen, wenn es soweit ist. Ja. Er hat sich x 100 Liter Wasser gespeichert. Ich meine, alles ist ja erlaubt, das ist nicht falsch. Und ich kann nur sagen, sei gesegnet. Aber in all dem, was vertrauen wir? Auf was halten wir uns wirklich fest? Wo ist unser schlussendliches Vertrauen? Und wenn der Herr Philadelphia sagt, ich werde euch durch die Versuchung hindurchführen. Ich werde euch die nötige Kraft geben. Wir haben dies sollte uns ständig vor Augen. Wir sollten fokussiert sein auf dies, was ewig bleibt. Das Himmlische. Und somit das heute und jetzt sollten wir zur Ehre Gottes leben. Jeder Bereich unserer Leben gehört Christus. Jeder Bereich. Es gibt keinen Bereich unserer Leben, der uns gehört. Unsere Freizeit, wem gehört es? Christus. Das heißt, was ich tue, zur Ehre Gottes. Ich tue alles, weil ich ihm gehöre. Alles. Und so sagt Jesus die Gemeinde, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Es ist wichtig, der Herr züchtigt. Warum? Weil er uns lieb hat. Ein Vater züchtigt seine Kinder. Warum?
Damit sie was werden.
Das stimmt, weil damit sie was werden. Ja. Ja, die Schwester hat schon recht. Ja. Also bei mir geht es so, wenn ich meine Kinder, ich sage jetzt mal, ich komme noch gar zu züchtiger vielleicht, aber wenn ich sie bestrafen muss, wisst ihr, wer es am meisten wehtut? Mir selbst. Ich hasse es, sorry fürs Wort, meine Kinder zu bestrafen. Aber ich weiß, wenn ich es toleriere, ihre falsche Wandel, dann werde ich sie zu zornigen Kindern erziehen. Ohne Werte. Jetzt aber trotzdem möchte ich einen Punkt ansprechen, wenn da es angesprochen wurde. Das biblische Züchtigung wird oft unter Christen sehr einseitig verstanden. Die biblische Züchtigung wird verstanden als was? Als Schlagen, ja? Ja, oder irgendwie mit einer Rute, mit einer Rieme, mit einem Stock und so weiter. Jetzt müssen wir sehen, tatsächlich, hier steht, wer seinen Sohn lieb hat, dem, der züchtigt ihn. Der spart was nicht? Der Rute, ja. Jetzt müssen wir das aber die biblische Sprache verstehen. In Psalm 23 steht, dein Stecker und dein Stab, was? Begleite mich mein Leben lang. Ja. Und der Stecker und der Stab einer Hirte ist der Stecker und der Stab der Erziehung. Okay? Der Stab war für was da? Der Stab, das Symbol der Hirte, der vorangeht, der die Seinen schützt und bewahrt. Also als erstens gilt es, als Vorbild voranzugehen. Und wir haben eine vollkommene Hirte, Jesus Christus, der voranging, der zu Diener wurde, der sich erniedrigt hat. Sind wir es als Mütter und Väter? Leben wir gegenüber unseren Kindern so? schützen wir sie und dann haben wir den Stecker. Der Stecker ist warum da? Zu stützen,
Wegweisung.
Einer Schaf, der mal falsch geht, der braucht mal deck, zurück auf den Weg. Ja? Ja, aber oft wird wirklich gesagt, wir müssen schlagen. Und ich glaube, das wird total falsch eingesetzt. Es geht um einen Schutz. Es geht um einen Rahmen. Und es geht vor allem um viel, viel Liebe. Ich habe euch gestern erzählt von dem Bibelraucher, ja. Und dieser Bibelraucher schreibt am Ende seines Buches Folgendes. Ein Vater, und das war seine Erfahrung natürlich, er wurde ja so viel geschlagen, dass er der Vaterfigur verloren hat, jegliche Liebe missverstanden hat. Er hat gesagt, ein Vater sollte sein Kind nie schlagen. Was er aber nicht sagt, dass ein Vater sein Kind nicht erziehen sollte. Und ich weiß, da gibt es unterschiedliche Methoden. Die alte Schule war tatsächlich, der Kind hat etwas gesagt, da kommt der gut raus und dann wird mal. Aber die Kinder vergessen sowas nie in einer negativen Form. Das ist etwas, was viele in meiner Generation eine Narbe haben. Ich weiß, wenn man so gezüchtigt habt, ja, ihr könnt es vom Herrn bringen, das hinter euch lassen. Aber ich glaube, was oft sehr viel gefällt hat in diese ganze Art Erziehung, war Vorbild und Liebe. Die Liebe. Und ich muss auch meine Kinder bestrafen. Das tut mir weh. Und es gibt so viel Methode, um die Kinder bestrafen. Meine Tochter, das ist die einfachste Strafe ist was? Was? Ja, sie hat keine Handy, aber dann darf sie meine Handy eine Woche nicht benutzen. Puh! Habe ich einen Engel zu Hause, ja. Das ist für sie tatsächlich eine Strafe, ja. Es heißt nicht, dass jegliche körperliche Züchtigung immer falsch ist. Aber auch da setzen wir es immer nur ein, weil wir einfach unweise sind in der Erziehung. Es ist die einfachste Methode. Tack. Aber es ist die erniedrigste Methode. Eine Ohrfeige ist eine Erniedrigung. Ja, ich hoffe, ich verstehe mich richtig. Wir müssen nie vergessen, wie Christus mit viel Geduld mit uns umgegangen ist. Und nochmal, die größte Wirkung haben wir, wenn wir vorbildlich vorangehen. Vorbildlich. Und wenn wir unseren Kindern die Liebe geben. Wenn meine Tochter frech ist mit meiner Frau, dann muss ich sehr weise sein. Weil sie ist auch clever. Wenn ich sie dann tadle, dann weiß ich, was für Spruch kommt. Ja, aber Papa, letzte Woche hast du auch ein bisschen frech geredet. Ja, also da merke ich, wie wichtig was Vorbilder ist. Und wie wichtig was ist, auch sich zu entschuldigen als Familie, als Vater und Mutter. Auch wir machen unsere Fehler. Entschuldigen wir uns bei unseren Kindern? Entschuldige ich mich vor den Kindern bei meiner Ehefrau und die Ehefrau bei ihrem Ehemann? All das ist, ist von enormer Wichtigkeit in der Erziehung, Geschwister. Also nochmal, lass uns das richtig verstehen. Und wenn der Herr uns züchtigt, dann will er uns was? Gewinnen. Er nimmt vielleicht etwas weg, damit wir etwas Größeres gewinnen. Er liebt uns. Und so sagt der Herr, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und Geschwister, da offenbart sich ein gnädiger Gott. Er steht vor der Tür. Weiß nicht, wie es um dein Herz steht. Weiß nicht, wo du stehst in Bezug auf deine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Aber ich weiß, er klopft an. Er klopft an. Es liegt an dir, diese Türe zu öffnen. Heute ist Gnadezeit, nicht morgen. Und das war eine Rede an Laodicea. Er hat ihnen eine klare Botschaft gegeben. Kehrt um. Es lag an ihnen, an die Laodicea, zu reagieren. Wer ein Ohr hatte, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.
Amen.